Die Devise, die ich mir für das Album vorgenommen hatte, lautete: von schönen Dingen singen.
Und so handelt diese Stunde von schönen Dingen und von den schönen Liedern des Gitarristen, Sängers und Autoren Jürgen Schwab. Hallo und willkommen im Kramladen von und mit Jürgen Schwab und Volker Rebell. Mein Gesprächspartner Jürgen Schwab ist ein äußerst vielseitiger Mensch, sowohl Künstler als auch Musikwissenschaftler, Musiker und Radiomoderator, Musikdozent und Liedermacher und so weiter. Er ist ein versierter Jazzgitarrist. Er singt als typischer Balladensänger auch mal einen Welthit.
When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be.
Begleitet von einer großen Big Band singt er ein Loblied auf Fritz Rau. Er interpretiert mal Bruce Springsteen.
In the streets of Philadelphia.
Er rockt mal bluesig, jatzig auf der Route 66.
Get your kicks on Route 66.
Und er singt vor allem seine eigenen Lieder, wie dieses.
Es liegt was Frisches in der Luft. Hör nur, wie die Amsel ruft. Reiß auf die Fenster und die Türen. Ich will's riechen, will es spüren. Ich rück noch einmal vor auf los. Die Welt ist wieder hell und groß. Die Müdigkeit wie weggefegt. Vor mir liegt ein neuer Weg. Dem ersten warmen Sonnenstrahl entgegen. Und mit einem Mal fängt so ein neuer Frühling an.
Nein, das ist kein Lied von Reinhard May, auch wenn die Gitarrenmusik, die Spielweise, so manches Textmotiv und sogar auch der Gesangsstil diese Vermutung aufkommen lassen könnte. Der jatzige Fretless Bass verweist da schon auf eine andere Stilnote. Das gerade gehörte Lied heißt »Ein neuer Frühling« und ist enthalten im aktuellen Album »Luftschlösser« von Jürgen Schwab. Man kennt ihn eigentlich als Jazz-Experten. Schließlich schrieb er zwei Referenzbücher in Sachen Jazz, das Kompendium »Der Frankfurt Sound – Eine Stadt und ihre Jazz-Geschichten« aus dem Jahre 2004, außerdem das Standardwerk »Die Gitarre im Jazz« erschienen 1998, dies war auch das Thema seiner Doktorarbeit. 1993 studierte er selbst Jazz-Gitarre am Berklee College of Music in Boston, schloss dort mit der Graduierung Summa Cum Laude ab und spielte später als Gitarrist mit Jazzgrößen wie Emil Mangelsdorf oder Günter Lenz zusammen. Seit Jahren gestaltet er Jazzsendungen für HR2 Kultur und ist Dozent für Jazzgeschichte und Jazzgitarre an verschiedenen Hochschulen. 2010 überraschte er mit der Veröffentlichung von selbstverfassten deutschsprachigen Liedern im Album »Heute noch«, dem Ende 2013 sein zweites Album im Liedermacherstil folgte, mit dem Titel »Luftschlösser«. Theorie und Praxis gehen nur bei den wenigsten zusammen. Entweder man ist Journalist und Kritiker oder man ist Musiker und eventuell auch noch Musiklehrer, aber nicht beides gleichzeitig. Über Musik schreiben und auch selber Musik machen, das sind in der Regel zwei völlig verschiedene Welten. Bei Jürgen Schwab offenbar nicht.
Nee, bei mir nicht, weil mich immer beides interessiert hat. Auf der einen Seite das Spielen, die Freude am Üben und am einfach Machen und auf der anderen Seite aber auch die Neugier und das Bedürfnis zu verstehen und mehr zu erfahren über das, was mir da gefällt und warum mir das gefällt. Und dazu kommt aber auch, dass ich es einfach so entwickelt hat beruflich. Also ich habe meinen Studienaufenthalt am Berklee College in Boston finanzieren können durch ein Promotionsstipendium. Und das Promotionsstipendium hat dann zu dem Buch Die Gitarre im Jazz geführt. Also ich musste promovieren, um mir dieses Auslandsstudium, das ein Jahr gedauert hat, leisten zu können. Sonst hätte das nicht funktioniert. Das hätte ich sonst nicht stemmen können finanziell. Und dann habe ich natürlich auch promovieren müssen. Und dann bin ich eigentlich immer zweigleisig gefahren. Habe eine Zeit lang für die FAZ Konzertkritiken geschrieben, bis die mich gefeuert haben aus Gründen, über die ich jetzt nicht reden will. Das war eine unschöne Sache. Seitdem bin ich aber beim Hessischen Rundfunk und dort schreibe ich ja nicht, sondern dort kann ich Musik präsentieren. Also da muss ich Musik nicht kritisieren, sondern ich kann sie präsentieren. Und das verträgt sich dann natürlich besser damit, dass ich selbst auch weiter als Musiker aktiv bin.
Kann es sein, dass sich das auch vielleicht etwas befruchtet hat? Das heißt, deine theoretische Arbeit über die Jazz-Gitarre, über Jazz und andere Musikformen, dass das sogar auch für dich als Musiker von Profit war, dass du also über das sozusagen kognitiv Arbeiten auch im Spiel was für dich gelernt hast oder dich entwickeln konntest?
Das war ganz genauso. Deshalb habe ich mir das Thema auch ausgesucht, die Gitarre im Jazz. Ich hatte schon meine Magisterarbeit, ich habe Musikpädagogik mit Nebenfach Musikwissenschaft und Philosophie in Frankfurt studiert. Auch das, weil ich damals, als ich angefangen habe zu studieren, für die Aufnahmeprüfung an einer Jazzhochschule, einer Musikhochschule, wo man Jazz studieren konnte, einfach noch nicht gut genug war. Dann habe ich halt das studiert und dann mich versucht weiterzuentwickeln in der Zeit, auch musikalisch, und habe dann meine Magisterarbeit geschrieben über John Scofield, Pat Metheny und Bill Frisell, also wow, die stilbildenden Gitarristen der 80er Jahre, die meine großen Helden waren. Und das Thema habe ich natürlich aus musikalischem Interesse gewählt. Ich habe dann viel von denen transkribiert, also aufgeschrieben, die Soli, was die so da spielen, und versucht, das zu analysieren, zu verstehen. Und für die Doktorarbeit habe ich das Thema dann einfach nochmal neu aufgezäumt und habe am Anfang angefangen bei den ersten Jazzgitarristen und wollte dann natürlich bis in die Gegenwart kommen. Aber nachdem ich dann fast 3 Jahre an dem Buch gearbeitet hatte und gerade mal bis zum Anfang der 60er Jahre oder bis in die 60er Jahre gekommen war zu Wes Montgomery, den ich auch sehr verehre, da hat mein damaliger Doktorvater, der Eckhard Jost, gesagt, eine Doktorarbeit ist keine Lebensaufgabe, mach das Ding fertig. Und dann habe ich das einfach fertig gemacht. Und ich habe auch für dieses Buch dann ganz viel transkribiert, weil ich einfach, im Grunde wollte ich als Musiker lernen, wie die es gemacht haben, warum die so klingen, wie sie klingen und wie das geht, Jazzgitarre, auch die verschiedenen Stilistiken. Und habe auch versucht, das Buch so zu schreiben, dass es sich an Musiker wendet, dass es auf der einen Seite wissenschaftlich solide ist, auf der anderen Seite aber jetzt unnötige Fremdwörter und einen wissenschaftlichen Fachjargon vermeidet, wo er nicht nötig ist. Und es ist ja auch entsprechend rezensiert worden als Standardwerk, auch gerade in Fachmagazinen wie Gitarre und Bass und dergleichen. Und wird von vielen Musikern sehr geschätzt, der als die Söhne Mannheims bei der HR Big Band waren, vor 2 Jahren war das, glaube ich, bei HR3 at Night, kam der Kosho, der Gitarrist von den Söhnen, den ich sehr schätze, den ich verehre, kam da zu meinem Büro und sah das Schild da. Wir kannten uns vorher nicht. Dr. Jürgen Schwab, sag mal, bist du der Dr. Jürgen Schwab, der das Buch geschrieben hat, Die Gitarre im Jazz? Wenn ich das gewusst hätte, ich hätte es mitgebracht und mir von dir signieren lassen. Also viele Musiker schätzen das Buch sehr, weil es eben viele Transkriptionen enthält und weil man wirklich, weil man wissen will, warum klingt Wes Montgomery wie Wes Montgomery und Barney Kessel wie Barney Kessel oder Django Reinhardt wie Django Reinhardt, dann kann man das in meinem Buch nachlesen.
Und hier klingt Jürgen Schwab wie Jürgen Schwab in seiner Interpretation des Standards Take the A-Train, eingespielt gemeinsam mit dem Jazzbassisten Götz Ommert. Thank you. intensiv mit der Spieltechnik von so großen Jazzgitarristen beschäftigt hast, wie du dann zum Liedermachen kamst. Auch zu einer Gitarrentechnik, die ja eher aus dem Folk und Musik aus dem Chanson kommt, eine andere Anschlagtechnik. Wie passt das eigentlich zusammen, als Jazzgitarrist plötzlich jetzt Liedermacher zu werden?
Ja, Liedermacher und Jazz, das ist etwas, was auf den ersten Blick natürlich überhaupt nicht zusammenpasst. Aber bei mir ist das schon ein Rückbesinnen auf die eigenen Wurzeln. Meine erste Gitarrenschule, als ich mit 15 relativ spät angefangen habe, Gitarre zu spielen und eine Gitarre von meiner Tante zu Weihnachten geschenkt bekommen habe, so eine ganz einfache, die ich aber heute noch habe. Nee, keine Framus, sondern eine, was ist das denn? Ich weiß es gar nicht, Morris oder irgendwie sowas. Also irgendwas, irgendein Fernost-Nachbau von einer Martin Dreadnought mit gesperrter Decke, aber die klingt gut, die klingt wirklich gut. Also als ich die geschenkt bekommen habe von meiner Tante zu Weihnachten, hat mir mein Bruder von Reinhard May das Liederbuch von Anfang an geschenkt. Und das ist wie eine Gitarrenschule aufgemacht, da sind Tabulaturen drin und da werden die Zupfmuster erklärt. Und mein erstes Lied, weiß ich noch genau, war Wie ein Baum, den man fällt von Reinhard May. Das ist ein tolles Lied ist und er hat viele ganz großartige Lieder geschrieben. Und da habe ich mich also in dieses Picking, mit diesem Picking intensiv auseinandergesetzt und habe das auch immer weiter betrieben. Also ich habe neben meinen Jazzaktivitäten auch immer mal, bin ich als Gitarrist und Sänger aufgetreten und habe natürlich so ein bisschen so eine Jazz-Snob-Haltung angenommen, natürlich. Also alles, ich habe dann Reinhard May nicht mehr gemocht, weil mir das musikalisch zu einfach war und irgendwie auch zu deutsch, ja. Und habe auf dieses Genre dann doch ein bisschen von oben herab geblickt. Aber mit zunehmender Lebenserfahrung habe ich das wieder schätzen gelernt. Auf dem Umweg über Singer-Songwriter, die mir auch früher sehr gut gefallen haben, wie Joni Mitchell, James Taylor, Paul Simon, Bob Dylan, also die großen amerikanischen Vorbilder. Und je mehr ich mich mit dem Jazz auseinandergesetzt habe, desto seltener bin ich auf Jazzmusik gestoßen, die mich berührt hat. Also nachdem ich dann geblickt habe, worum es geht in der Musik und alle Stile und die besten Musiker gehört hatte und ständig neue CDs halt auf den Schreibtisch bekommen als Journalist, ist es halt oft so mit dieser Musik, dass sie zwar spannend sein kann und faszinierend, aber selten so, dass sie mich berührt. Und ein Lied, das kann mich unmittelbar berühren, das kann mich richtig, einen Schlag in den Magen versetzen, das kann mich zum Weinen bringen, zum Lachen bringen, was auch immer. Und das hat mich einfach fasziniert und das wollte ich auch versuchen. Also ich habe dieses Genre wiederentdeckt für mich.
Aber du hast natürlich auch versucht, beides miteinander zu verbinden. Also deine sozusagen Jazz-Theorie oder auch die Jazz-Praxis auch mit diesem neuen Wiederentdecken von Liedern und eigene Lieder schreiben. Du hast auch in manchen deiner selbst verfassten Liedern versucht, beides miteinander zu verbinden. Und da gibt es ein sehr schönes Beispiel aus deinem neuen Album, das heißt In diesem Augenblick, ein sehr schönes Lied. Magst du noch was dazu erzählen?
Ja, das ist mein Versuch als Liedermacher, wie ich mich heute auch ohne Probleme bezeichnen würde, auszudrücken, was mir am Jazz gefällt. Und das natürlich auch mit einer musikalischen Sprache, die dem angemessen ist. Und ich freue mich sehr, dass auf der Platte der Tony Lakatosch da ein wunderbares Sopransaxophon-Solo spielt.
Ins Herz dieser Stadt kannst du spüren, wie es pocht, wie es schlägt. Wo die Nachtschwärmer ziehen, wo auch ich gerne bin, wo sich keiner so früh schlafen legt. Auf der Bühne davon bläst ein Mann in sein Horn und es klingt, als ob er zu uns spricht. Bass und Schlagzeug pulsieren, hey, die wollen uns entführen, nur wo es hingeht, das wissen sie nicht. Und es geschieht in diesem Ort.
Jazz und die traditionelle Liedform gehen hier eine gelungene Verbindung ein, in diesem Lied von Jürgen Schwab mit dem Titel »In diesem Augenblick«. Der Begriff Liedermacher ist ab den späten 70er Jahren etwas in Verruf geraten. Man wollte diese Weltverbesserer mit dem erhobenen Zeigefinger nicht mehr hören. Diese friedensbewegten Gutmenschen, die gegen Atomkraftwerke, Umweltverschmutzung und den Konsumterror so freudlos ansangen, sie verloren einen Großteil ihres seitherigen Publikums. Gerade bei jungen Leuten war das Etikett Liedermacher fast schon ein Schimpfwort. Das hat sich in den letzten Jahren zwar tendenziell verändert, dennoch haftet dem Begriff Liedermacher immer noch der Geruch von oberlehrerhafter Besserwisserei an. Jürgen Schwab hat damit aber offenbar kein Problem. Er bezeichnet sich selbstbewusst als Liedermacher.
Ja, es hängt ja noch eine andere negative Konnotation an dem Wort, nämlich dass Lieder gemacht würden. Also nicht geschrieben oder erfunden oder komponiert, sondern gemacht. Also machen klingt ja doch abwertend. Und ich habe mich deshalb zunächst auch mit dem Begriff nicht anfreunden können und habe mich lieber einen deutschsprachigen Singer-Songwriter genannt. Aber mittlerweile, meine aktuelle Platte ist doch, weil ich sie akustischer halten wollte als die erste, und weil ich viele Liedermacher gehört habe in den letzten Jahren, sehr stark hat sie sich in diese Richtung Liedermacher entwickelt und ich habe damit heutzutage auch kein Problem mehr. Klar, also der erhobene Zeigefinger, das ist etwas, was schnell passiert, weil man hat ja irgendwie auch eine Message und möchte was ausdrücken. Und ich bin dann im Nachhinein auch nicht immer zufrieden, wenn mir das dann auch passiert ist. Und es gibt auch Leute, die finden das dann, die finden das gar nicht gut. Aber letzten Endes, das ist dann so und mal gucken, wie die nächsten Lieder werden. Also auf alle Fälle hat das Genre, wenn man es definiert als deutschsprachige Musik mit einem gehobenen Anspruch an die Texte, das Potenzial, auch ohne den erhobenen Zeigefinger gute Resultate zu liefern. Und es gibt sehr viele junge Liedermacher heutzutage, interessanterweise. Also Dota Kehr zum Beispiel, die Kleingeldprinzessin in Berlin. Und dann Leute, die mehr so aus dem Chanson-Bereich kommen, wie Sebastian Krämer. Gibt es viele interessante junge Leute. Und ich habe das Glück, im Herbst ein kleines Liedermacher-Festival ausrichten zu dürfen im Holzhausen-Schlösschen in Frankfurt. Ja, und da habe ich ein paar Kollegen, die ich schätze, eingeladen und werde selbst auch spielen. Und Sebastian Krämer wird zum Beispiel kommen.
Wenn man jetzt aus deinem aktuellen Repertoire ein Stück auswählen müsste, das man dem modernen Liedermacher-Genre zuordnen wollte, welches würdest du benennen?
Ja, dann würde ich vielleicht Ein neuer Frühling nehmen.
Das hatten wir schon.
Das hatten wir schon. Warte mal. Modernes Liedermacher. Da müssen wir vielleicht doch was von der ersten Platte nehmen. Da würde ich sagen, heute noch.
Mitten auf dem Rollfeld blieb der Flieger einfach stehen. Ein abgebrochener Start, ein technisches Problem. Chrom- und Plastikstühle schauen mich kalt und trostlos an. Grelle Neonlichter, glaub nicht, dass ich hier schlafen kann. Der Junge gegenüber zieht sich ein Comic rein. Seine Mutter sitzt daneben, wird gern auch woanders sein. Und komm ich heute noch nach Haus, sieht überhaupt nicht danach aus. Kein Mensch weiß, wann's hier weitergeht. Es ist, als ob die Zeit stillsteht. Ich will jetzt weg von hier, will heim zu mir. Und am allermeisten sehn ich mich nach dir.
Wenn Wenn wir über die Musik deiner selbst verfassten Lieder sprechen, du hast vorhin genannt, große Singer-Songwriter aus Amerika haben dich beeinflusst oder jedenfalls an denen hast du dich auch mal orientiert. Bob Dylan hast du genannt, Joni Mitchell, James Taylor, Paul Simon. Gibt es konkrete Bezugsquellen, aus denen du deine musikalischen Ideen schöpfst?
Also, das ist natürlich so, dass beim Schreiben oder vielleicht auch beim Arrangieren dann bestimmte Ideen kommen, die mit Sicherheit von Vorbildern gespeist sind. Also zum Beispiel der Fretless Bass, den wir in Ein neuer Frühling hören, den der Hans Höhn so wunderbar spielt, der ist mit Sicherheit inspiriert von der Joni Mitchell-Platte Hegira, wo der Jaco Pastorius eben den Fretless Bass spielt. Die Platte habe ich sehr oft gehört, die habe ich auch als LP zu Hause noch. Und es gibt ein Lied, zudem wurde ich konkret durch ein anderes Lied inspiriert, und zwar ist es der Titel Schwarz-Weiß. Der ist inspiriert, auch wenn man das nicht unbedingt mehr hört, von dem Lied Martha von Tom Waits.
Ah, ja.
Und Martha ist eben auch ein Lied, das mit der Erinnerung spielt oder die Erinnerung als Thema hat. Er ruft bei dieser Frau an, mit der er vor Jahren oder Jahrzehnten mal was hatte, die jetzt weit weg wohnt und Kinder hat und ein eigenes Leben hat. Und er spricht mit ihr darüber, wie das früher war. Und dann kommt immer dieser Refrain: Those were the days of roses, of poetry and proses, and all I had was you, and all you had was me. Und so, gehen noch ein bisschen weiter. Und das ist ein Lied, wo mich der Refrain so richtig erwischt hat, als ich das zum zweiten oder dritten Mal gehört habe und den ganzen Text erfasst habe, und dann kam dieser Refrain. Wow. Und dann dachte ich, sowas in der Art würdest du auch gern schreiben können. Und die Idee, ein Lied über Kindheitserinnerungen zu schreiben, mit der hatte ich mich schon länger getragen. Und dann kam irgendwann die Idee, das Schwarz-Weiß zu nennen, weil im Grunde ist es wie ein Blättern in einem Fotoalbum meiner Kindheit und die sind noch schwarz-weiß. Ja, also da steckt so ein bisschen von dem Lied drin. Es ist natürlich eine eigenständige Komposition, ein eigenständiger Text, aber letzten Endes die Inspiration, auch der Dreivierteltakt, geht auf dieses Lied Martha von Tom Waits zurück.
Da steh ich als Junge im Pflastersteinhof, mit Grind auf den Knien, die kurze Hose zu groß. Dahinter der Schuppen mit der Holzgittertür, die hängt ganz schön schief im Scharnier. Der Schuppen war die Insel, der Hof war das Meer, die Kiste ein Schiff und der Stock war mein Speer. Da setzten wir Segel, da wurde ich zum Held, da fuhren wir hinaus in die Welt. Das waren die Jahre der Märchen und Wunder. Wir waren Zwerge und Riesen zugleich. Alles schien größer und stärker und bunter. Doch ich erinnere mich nur in Schwarz-Weiß. Da lieg ich im Stockbett, meinen Teddy im Arm, ins Kissen gekuschelt, behaglich und warm. Doch wenn ich mal krank war, war das Bett auch ein Knast. Und ich weiß noch, dann hab ich's gehasst. Aber dann kam meine Mama, in den Augen war's Licht, setzte sich zu mir hin und streichelte. Es ist gar nicht weit, da vergess ich die Zeit und ich fühl mich lebendig dabei.
Tom Waits von seiner Stimmgebung her, die ja sehr guttural ist, fast schon an der Grenze zum Zerstörtsein, und Das hat natürlich mit deiner Singtechnik überhaupt nichts zu tun. Du singst ja sehr gerade, fast schon ein bisschen brav ab und zu, jedenfalls eher reduziert und eher zurückhaltend, bescheiden als expressiv. Aber das ist dann auch für dich und deine Stimmgebung typisch und das machst du ganz bewusst.
Ja, ich mache das bewusst. Ich muss jetzt plaudere ich noch mehr aus dem Nähkästchen. Ich habe mal als Jugendlicher, ich weiß nicht, wie alt ich da war, 16 vielleicht, bei einer Band vorgesungen, bei einer Rockband. Weiß nicht mehr, was ich da singen musste in diesem Probenkeller. Jedenfalls sagten die damals, naja, du hast eher so eine Stimme für Reinhard May Sachen, aber nicht für Rock. Und naja, da ist was Wahres dran. Ja. Also jeder wird mit seiner Stimme geboren. Ich wünschte, ich könnte auch mal so kaputt klingen wie Tom Waits oder wie Bob Dylan heutzutage, den ich auch als Sänger übrigens wirklich verehre. Oder ich hätte so viele Schattierungen in meiner Stimme wie große schwarze Sänger. Das ist halt nicht so. Ich bin dann vielleicht eher so der Paul Simon, der mit einem Schönsingen und mit einem nicht ganz so lauten. Wobei, also ich kann es schon auch mal ein bisschen krachen lassen. Auf der ersten CD ist das Lied Zipperlein, da wird es mal ein bisschen angeblust oder wie immer man das nennen mag. Meine Stimme ist eher eine Stimme für die leisen Töne und die versuche ich so zu singen, dass es glaubwürdig ist. Letzten Endes kommt es darauf an, dass es glaubwürdig und authentisch ist. Naja, vielleicht gelingt es mir in Zukunft noch ein bisschen mehr Emotionen in den Gesang zu legen. Wir werden sehen. Ich arbeite jedenfalls dran.
Ich wälze mich im Bett rum, aber keinen Zweck. Mein Rücken schmerzt, als ob da einer mit dem Knüppel draufgehauen hätte. Ich quäl mich aus den Federn, erst das linke, dann das rechte Bein. Da fährt's wie Feuer in die Knie rein. Ich glaub, mich dreht ein Pferd. Hier läuft was grundverkehrt. Ich glaub, mich beißt ein Schwein. Es sind die Zipperlein. Ich dachte, ich krieg die nie, wenn er nicht so früh. Ich glaub, mich dreht ein Pferd. Hier läuft was grundverkehrt. Ich glaub, ich beiß den Schwein, sind die Zipperlein. Ich dachte, ich krieg den nie. Ich dachte, ich krieg den nie. Oh, ich dachte, ich krieg den nie. Und wenn dann nicht so früh.
Du hast über viele Jahre den Konzertimpresario Fritz Rau auf seinen Vortragsreihen, auf seinen Lesungen als Gitarrist begleitet. Und du hast auch über ihn sogar zwei Lieder geschrieben. Eines noch zu seinen Lebzeiten und das zweite als Nachruf. Wie war das in der Zusammenarbeit mit Fritz Rau und wie wichtig war er für dich und das mit ihm zusammenarbeiten?
Ja, der Fritz war ganz wichtig für mich. Ohne den Fritz wäre ich vielleicht auch heute kein Liedermacher. Unsere Zusammenarbeit begann so, dass er einen Begleiter gesucht hat. Er hatte seine Autobiografie 50 Jahre Backstage geschrieben und war damit schon ein bisschen unterwegs. Und dann kam das Jazzinstitut Darmstadt, hat ihn eingeladen und hat ihm vorgeschlagen, mich als musikalischen Begleiter dazuzunehmen. Weil die eben wussten, dass ich musikalisch breiter aufgestellt bin, dass ich Jazz spielen kann, aber auch Blues und auch Songs von Künstlern, über die er spricht. Und er kannte mich als Jazzgitarristen. Er war mal auf einem Konzert, das ich mit Emil Mangelsdorf gegeben hatte und kam ganz begeistert in der Pause hinter die Bühne und hat mich da über einen grünen Klee gelobt, wie es so seine Art war. Und deshalb hat er natürlich dazu gestimmt, hat mir dann den Vortrag zugeschickt und ich habe Lieder ausgesucht, genau überlegt, was, wann, wo. Und das fand er dann so gut, dass er mich zu weiteren Vorträgen mitgenommen hat. Und so entstand daraus eine 7-jährige Zusammenarbeit bis kurz vor seinem Tod. Und wir waren deutschlandweit unterwegs. Im Laufe der Zeit hat er mehrere neue Vorträge geschrieben, für die ich dann auch neue Musik ausgesucht habe. Und irgendwann fing ich dann an, Lieder zu schreiben. Das hatte nämlich insofern auch mit ihm zu tun. Wir waren meistens doch auf kleinen Bühnen zugange, also bei Kulturvereinen, vielleicht auch mal in der Buchhandlung, manchmal auch vor großem Publikum, 400 Leute oder so, aber oft doch so bei kleineren Veranstaltern vor so 100 Leuten etwa. Und ich habe einfach gesehen, dass es da auch eine Veranstalterszene gibt für Künstler, die in einem kleineren Rahmen was anzubieten haben. Und da ich gerne singe und gerne Gitarre spiele und gerne das auch vor Menschen tue, dachte ich, naja, du brauchst halt ein Repertoire, und zwar möglichst eigene Lieder. Und so, ich hatte vorher schon gelegentlich mal ein Lied geschrieben, für meine Frau zum Geburtstag zum Beispiel, und wusste schon, dass ich das, dass ich da ein gewisses Talent habe, ja. Und habe aber nie einen Sinn darin gesehen, weil ich dachte, Lieder schreiben, das heißt dann die Hoffnung, irgendwann mal einen Hit im Radio zu landen, und das ist ohnehin utopisch. Ja? Und dann habe ich gesehen, okay, es gibt da ein Forum. Du kannst, du lernst diese Veranstalter jetzt kennen, während du mit dem Fritz unterwegs bist, und es macht Sinn, du kannst es mal versuchen. Und dazu eben die Faszination für diese Singer-Songwriter, von der ich erzählt habe. Und so habe ich damit angefangen, und der Fritz hat das immer sehr gefördert, hat sich die Lieder, ich habe ihm die vorgespielt, die neuen, und er hat dann hat sie dann gelobt oder hat zum Teil auch noch Ideen gehabt, die zu verbessern, Textzeilen, manche stammen von ihm. Und ja, dann kam sein 80. Geburtstag ins Blickfeld, der groß gefeiert werden sollte mit einem Konzert in der Alten Oper, und wir waren zu dem Zeitpunkt dann schon 4 Jahre zusammen unterwegs gewesen. Ich habe ihn eben gut gekannt und wir waren richtig befreundet. Und ich habe ihm dann ein Lied zum 80. Geburtstag geschenkt. Und das ist das Lied Der alte Fritz, das wir dann auch in der Alten Oper, das ich dann da gesungen habe, in Begleitung der HR Big Band. Und das ist eigentlich ein Augenzwinkern des Altersporträts. Also wirklich, es ist der alte Fritz, der ja toller Choleri, der ja auch gefürchtet war in seiner Zeit, aktiven Zeit. Der kommt dann nur in abgemilderter Form drin vor. Aber es ist tatsächlich so, es stellt ihn so dar, wie ich ihn kennengelernt habe.
Der alte Fritz hockt gar nicht gern allein zu Haus, drum zieht's ihn immer wieder in die Welt hinaus. Dann packt er seine 7 Sachen, das heißt, er lässt sie packen, andere wissen besser, was er braucht. Sein Verstand, ein scharfes Schwert, das wär doch wirklich unerhört, den zu verschwenden an so profanen Kram. Dafür hat er schließlich seine Perl. Der alte Fritz ist halt ein blitzgescheiter Kerl. Der alte Fritz hat in seinem Leben viel bewegt, hat ein ums andere Mal am großen Rad gedreht. Wenn er heute darüber spricht, malt er die Welt in mildem Licht, sucht die Wahrheit hinter der Realität. Er hat Legenden produziert und strickt jetzt ganz raffiniert am eigenen Mythos, und das ist sein gutes Recht. Der kluge Mann baut schließlich vor, frag nur den Fritz, der schreibt dir's hinters Ohr. Der alte Fritz hat ein Gespür für Qualität, ob Miles, ob Maffei, er sieht, worin sie besteht. Und er kann's artikulieren, so dass alle es kapieren, auch weil er selbst als größter Fan da vorne steht. Doch bei allen Höhenflügen ist er erdnah stets geblieben. Kriegt er Hausmannskost, dann schwärmt er, Heidi's Schief. Das schließt sich gegenseitig überhaupt nicht aus. Nur wer verwurzelt ist, wächst über sich hinaus.
Du hast noch bis kurz vor seinem Tod mit ihm zusammengearbeitet. Ihr beide seid nur aufgetreten, bis nah an seine schwere Krankheit. Schlaganfall hatte er und ist dann recht bald gestorben.
Mhm. Ihr habt genau. Bis 2 Tage vor seinem Schlaganfall hatten wir den letzten Auftritt zusammen, waren wir noch in Hannover zusammen. Und ja, das war sehr schlimm, als er dann krank war und auch als er dann gestorben ist, weil er mir sehr viel bedeutet hat. Er war jemand, der mich immer befördert hat und bestärkt hat in meinem Tun, der mich immer aufgebaut hat und der einfach auch ein toller väterlicher Ratgeber war. Er hat ja gerne seine Lebensweisheiten mit den Menschen geteilt und das hat er unablässig getan, immer wieder bei jeder sich bietenden Gelegenheit. Und er war wirklich wie so ein Vater, der unbedingt jetzt noch weitergeben wollte, was er so im Leben gelernt hatte. Und ich habe tatsächlich sehr viel von ihm gelernt und ich denke ganz oft an ihn. Es gibt ganz viele Situationen, wo mir dann ein Spruch von Fritz dazu einfällt. Ja. Und ich ertappe mich dabei, wie ich das selbst dann auch schon zum Beispiel meinen Kindern so weitergebe, ja, die ja auch schon mittlerweile aus dem Haus sind. Aber ja, viele Lebensweisheiten von ihm, die habe ich mir echt hinter die Ohren geschrieben. Und das war schon ein großer Verlust, als er gestorben ist. Und ja, das hat mich tatsächlich auch, ich bin da tatsächlich auch eine ganze Weile in so ein tiefes Loch gefallen und habe dann nochmal ein Lied geschrieben, was ich ursprünglich gar nicht vorhatte. Ich fand das eigentlich auch immer ein bisschen komisch, wenn jemand ein Lied über einen gestorbenen Freund oder einen Familienangehörigen schreibt, also Eric Claptons Tears in Heaven. Ich fand das immer so ein bisschen am Rand der Peinlichkeit oder ich dachte, hat er das kalkuliert, diesen Erfolg auch, was natürlich nicht so war. Das weiß ich jetzt, das war Selbsttherapie für ihn. Deshalb hat er das Lied geschrieben. Und letzten Endes ist das mein Abschiedslied für den Fritz ganz genauso. Das entstand 2 Tage, nachdem er gestorben war. Mir ging durch den Kopf, was der Udo Lindenberg gesagt hatte, beziehungsweise per SMS an Fritzens Lebensgefährtin Friederike geschickt hatte. Er hatte nämlich gesimst, Fritz ist nicht von uns gegangen, er ist nur vor uns gegangen und macht schon mal die großen Bühnen klar hinter den Sternen. Und das hat mich verfolgt beim Aufwachen. Interessanterweise, die besten Ideen kommen mir so beim Aufwachen zwischen Schlaf und Wachwerden. Beim Aufwachen, 2 Tage nach Fritz' Tod, ist aus diesem Statement von Udo ein Refrain entstanden in meinem Kopf. Also da war es plötzlich in Reimform da. Und dann habe ich mich hingesetzt und 2 Stunden später war das Lied geschrieben, unter Tränen. Ich habe es dann sofort aufgenommen, so rough mit Gitarre und Gesang und habe es dem Udo geschickt, weil es war ja im Grunde basiert der Refrain auf seinem Statement. Und es ging dann ein paar Mal hin und her. Wir haben gesimst und gemailt und er war letzten Endes berührt und beeindruckt von dem Lied. Und ich habe dann gefragt, weil wenn ich möchte es jetzt auch auf die CD tun, die war eigentlich schon fertig, aber noch nicht im Presswerk. Ich sagte, wenn es jetzt da ist, dann möchte ich jetzt auch auf die CD pressen. Ich hatte es natürlich auch der Friederike vorgespielt und auch dem Biber Hermann, dem anderen Begleiter von Fritz bei dessen Blues-Vorträgen. Und die haben geheult und haben gesagt, ja, das ist toll, das beschreibt ihn genau, wie er war. Und der Biber spielt ja auch 2 Gitarrentracks auf der Aufnahme. Na jedenfalls, Udo hat gesagt, er braucht da nicht als Co-Autor aufgeführt zu werden. Es genügt, wenn ich gelegentlich sage, inspired by Udo L. Und bei der Trauerfeier hat er dann auch nochmal gesagt, das hast du toll gemacht. Und ich meine, Lob von so jemandem, der im Grunde deutschsprachige Musik für Rock und Pop überhaupt erfunden hat, ja, oder zumindest einfach da die Latte so hochgesetzt hat, das ist natürlich ganz großartig und hat mich sehr gefreut, ja. Und ich bin sicher, dass es dem Fritz gefallen hätte, das Lied.
Das war der Kramladen, heute im Gespräch mit dem Gitarristen, Sänger, Liederschreiber, Musikjournalisten und Buchautor Jürgen Schwab.
In unserer Bande warst du immer klar der Boss. Dein Wille stark und deine Pläne riesengroß. Hast jeden Raum, den du betratest, ausgefüllt. Hast noch als Greis den großen Zampano gespielt. Du warst der Löwe, der sich schützend vor uns stellt. Loderndes Feuer
in einer kalten Welt. Warst ein Verschwörer gegen Spießertum und Frust. Du warst ein Kämpfer für Jazz und Rock und Blues. Hast deine Künstler zu Größerem inspiriert. Warst ihr Komplize, hast ihr Innerstes erspürt. So long, Fritz, geh schon mal vor. Die warten doch auf dich hinterm Sternentor. Grüß Jimmy und Marlene und mach die Bühne klar, laut polternd, wie du hier schon immer warst. Du warst verwurzelt und doch ein Mann von Welt. Du hast auch manchmal wie ein Straßenhund gebellt. Du konntest Asche spucken, fast wie ein Vulkan. In deiner Wut warst du ein Bild von einem Mann. An deinen Flammen haben manche sich verbrannt. Doch haben die nur wirklich dich gekannt? Dein Verstand war hell und klar, scharf wie ein Blitz. Du konntest lachen über jeden blöden Witz. Hast viele Menschen auf deine Art berührt und sie geschickt zum Besseren verführt. So long, Fritz, geh schon mal vor. Die warten doch auf dich hinterm Sternentor. Grüß Jimmy und Marlene und mach die Bühne klar, laut polternd, wie du hier schon immer warst.